Wir haben jetzt das Ziel, in der nächsten Stunde etwas weiterzukommen. Und zwar wollen wir gerne den Tag heute beenden, indem wir bis 4. Mose 10 kommen, damit wir morgen mit 4. Mose 11 weitermachen können. Das heißt, wir werden jetzt etwas zügiger durch die Abschnitte gehen. Wir haben gesehen, in 4. Mose 8, den Leuchter in den ersten 4 Versen, der Abschnitt in Kapitel 8, Vers 5 bis Vers 26 widmet sich der Weihe der Leviten. Und wir lernen, dass sie für den Dienst geheiligt wurden und dass sie gereinigt wurden. Sie wurden besprengt mit Entsündigungswasser, ihre Haare wurden geschoren, alle Haare, und ihre Kleider wurden gewaschen. Und vielleicht können wir bei dem Entsündigungswasser stehen bleiben. Also uns ist wahrscheinlich klar, praktisch, wir sind alles Leviten, wir leben in der Welt und die Tatsache, dass wir in der Welt leben, bedeutet, dass wir uns ständig beschmutzen, beständig. Und Gott weiß das. Und was hat er jetzt für einen Modus vorgesehen oder für eine Vorgehensweise, wie wir gereinigt werden sollen? Ich möchte gerne von euch wissen, wer reinigt uns, wie werden wir gereinigt, wodurch werden wir gereinigt? Vorschläge, wenn es geht mit Bibelstellen. Das Wasser ist das Wort, das heißt, das Wort reinigt uns. Damit du gereinigt wirst, musst du was machen? Ich muss mich dem Wort aussetzen. Wie bitte? Dass wir unsere Sünden bekennen, ja? Ja? Ich nenne mal noch zu deiner Stelle eine andere Stelle dazu, und das ist 1. Johannes 3, weil ich glaube, das greift ineinander. In 1. Johannes 3 steht, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Das heißt also, wenn ich mir bewusst mache, dass ich sündige, dann muss ich diese Sünde bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9 redet von der Sünde im Leben der Gläubigen. Das ist nicht deine Bekehrung, sondern wenn wir sündigen in unserem Leben, dann sollen wir unsere Sünden bekennen und da wird Gott uns reinigen. Und das bedeutet, dass wir uns reinigen. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 3. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst. Das heißt, du kannst dich reinigen. Ja, Fakt. Aber der zweite Fakt ist Johannes 13, dass der Herr Jesus kommt und wäscht uns die Füße, dass Gott uns reinigt und dass Gott etwas tut, was wir, glaube ich, nicht tun können. David betet mal im Psalm 51, von verborgenen Sünden reinige mich. Es gibt Dinge, die uns einfach nicht, bewusst werden. Und dann muss Gott uns reinigen. Und das Schöne ist, dass der Herr das tut. Und er sagt ja auch in Johannes 13, nachdem ich das gemacht habe mit euch, möchte ich jetzt gerne, dass ihr das auch einander tut. Wir sollen uns also die Füße waschen und nicht den Kopf. Und ich habe das mal gemacht auf einem Jugendtag, da hatten wir die Fußwaschung. Das war schon ein komisches Gefühl für mich, da habe ich dann so einen Jugendlichen geholt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das letzte Mal die Strümpfe gewechselt hat, aber dann hat er sich auf den Tisch gesetzt, ich habe mal einen Schal genommen, ich habe wirklich mal einem Menschen die Füße gewaschen. Und 10 Jahre später habe ich die Jugendlichen wieder getroffen, die waren dann schon Vorruheständler. Und dann hat er gesagt, Klaus, das war doch damals, wo du dem die Füße gewaschen hast. Ja, ich sag genau, da habe ich dem die Füße gewaschen. Und das war für mich irgendwie, es ist demütigend, ja, oder? Der sitzt auf dem Tisch, lässt seine Beine runterbaumeln, dann kniest du dich dahin, holst eine Waschschüssel, dann ziehst du dem da die Strümpfe raus und dann fängst du an, die Füße zu waschen und machst alles schön sauber und dann ziehst du ihm seine alten Dinger wieder drüber und dann kann er wieder die Schuhe anziehen und dann hast du ihm die Füße gewaschen. Und dann ist mir nochmal klar geworden, es ist doch unbegreiflich, dass der Herr ein Handtuch nimmt und bindet sich das um. Dann geht er zum Alexander und zum René und dann wäscht er seinen Jüngern die Füße. Und die Jünger, die fanden das auch komisch. Ja? Petrus, der war so aufgeregt, da wusste wieder nicht, was er sagen sollte. Er sagt, ja, am besten hoch, den ganzen Leib. Und er hat ja immer so eine Vorschläge, den kann man echt immer nur umarmen, den Petrus. Und dann sagt der Herr, nein, du musst nicht gewaschen werden, du bist gereinigt, aber eben nicht die Füße. Du läufst mit den Füßen über die Erde und du wirst verunreinigt. Durch das, was wir sehen, was wir hören, was wir denken. Und wir sollten das nicht unterschätzen. Wir sollten wirklich auch uns nicht an das Böse gewöhnen. Also guckt bitte nicht so viele Netflix-Serien, ja, oder Tatorte oder was auch immer. Oder vielleicht ist das alles böhmische Dörfer für euch, dann werden eure Kinder damit ankommen. Ich habe einen Freund gehabt, der hatte ein ganz zartes Gewissen. Den habe ich sehr gemocht. Also ja. Und der hat Folgendes gemacht. Der hat in seinem Ort, das ist schon 10 Jahre her, da hat man Werbung gemacht für Kondome. Gab es ja mal so, benutze Kondome und so. Und dann fuhr er einmal mit dem Fahrrad zur Arbeit und sah diese riesen Dinger. Das war für den unerträglich. Und hat er sich einen Eimer mit schwarzer Farbe besorgt und einen großen Pinsel. Und dann ist er nachts durch die Stadt gefahren und hat die ganzen Dinger zugemalt. Und dann habe ich genauso gelacht wie du. Ich bin dann auch zurück. Ich sage, Mensch, Hartmut, hat dich da keiner erwischt? Oder? Und dann sagt der Klaus, mir ist überhaupt nicht zu lachen. Er sagt, am nächsten Tag fahren im Bus, im Schulbus, meine Kinder da vorbei. Die sehen das alle. Es ist für mich unerträglich. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich sage, du Ute, ich habe mich da voll dran gewöhnt. Also ich will nicht sagen, dass ich es gut finde. Ich will auch nicht sagen, dass es okay ist, aber ich hatte nicht mehr so ein zartes Gewissen. Ja? Und dann habe ich gedacht, Mensch, gut, dass Gott mir so einen Hartmut schenkt, so mein Freund. Also ihr müsst jetzt nicht alle morgen mit schwarzer Farbe losziehen und alles zumalen, aber dass wir irgendwie noch ein Empfinden haben, das ist abartig. Das musst du deinen Kindern ja auch mal irgendwann erklären, was gut ist und was schlecht ist und was die Menschen treiben und was eigentlich in deren Köpfen vorgeht. Und dann kommst du abends nach Hause und dann sagst du, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Also, dann sagst du, mach das alles weg. Lösch das bitte alles wieder. Ja, mach die Festplatte neu. Ich möchte mich nicht dran gewöhnen. Habt ihr noch ein zartes Gewissen? Ich habe mal ganz früher bei meinen Kindern, kamen so die ersten CDs auf mit Filmen. Dann habe ich gedacht, ey, meine Kinder Filme gucken am Rechner, dann gucke ich lieber mit. Und dann brachten die einen Film an von Asterix und Obelix. Ey, der war so lustig. Ich hab wirklich Muskelkater gehabt vor Lachen. Und meine Kinder, die freuen sich, wenn ich lache. Und dann haben wir alle beide gelacht. Und dann dauert es nicht lange, machen sie den zweiten Film an. Ich sage, komm, drin, gucken wir zusammen. Und plötzlich kommt in dem Film eine Szene, wo dann Fisch aufgeschnitten wird. Und dann kommt ein Wahrsager und wahrsagt aus dem Fisch irgendein Blödsinn. Da habe ich einen Schreck gekriegt. Ich dachte, ey, jetzt sitzt du mit deinen Kindern hier am Computer, guckst einen Film. Das musst du irgendwie kommentieren oder was, ja? Und da fiel mir nichts weiter ein, dachte ich, Stopptaste, CD raus und habe ich zerbrochen und in den Papierkorb geschmissen. Oh, meine Kinder, Baba! 4,99 € hat die gekostet. Naja, hat man so ein paar Diskussionen. Ich sage, Freunde, das geht nicht. Also wir können nicht hier sitzen und können irgendwas gucken, wo Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Es geht nicht. Naja, er ist doch nicht so verbissen. Und so, naja. Kennt ihr so eine Sprüche? Und dann, Jahre später, meine zweite Tochter heiratet, sitzt bei mir auf dem Floß, wir erzählen. Und Jule, sage ich, was hast du dir gemerkt so von früher? Plötzlich sagt die, Papa, die Geschichte mit der CD, die habe ich nie vergessen. Ich sage, warum? Ja, sagt sie, da haben wir gemerkt, also, dass es irgendwas gibt, wo man eine Grenze nicht überschreiten darf. Da haben wir so einen Schreck gekriegt, wo du die CD rausgenommen hast und hast sie zerbrochen und dann lag die da im Papierkorb und dann haben wir gemerkt, dir geht's ja gar nicht um die CD, dir geht's irgendwie um Gott. Und sagt sie, dann kannst du uns alle Kinder fahren, das haben wir alle nicht vergessen. Na, ich sag, so wunderbar, hat sich doch die Ausgabe gelohnt. Oder das Zerbrechen wenigstens. Ja. Und ich weiß nicht, was du entsorgen musst zu Hause, zerbrechen musst, wegschmeißen musst, löschen musst. Welche Apps du am besten löschst. Wo du dich an Dinge gewöhnt hast, wo man eigentlich bei heller lichten Tage sagen würde, das ist abartig, das ist Sünde. Und dann brauchen wir Wasser. Wir brauchen es immer wieder. Wir müssen uns reinigen. Und Gott muss uns reinigen. Aber ich glaube auch, wie das so oft ist, sind das so zwei Seiten einer Medaille. Also erstmal gibt es 1. Johannes 3, Vers 3. Ja, wir reinigen uns und Gott entlässt uns da auch nicht aus unserer Verantwortung. Also ich muss schon mal ab und zu meinen Bücherschrank durchgehen oder meinen Kopf durchgehen, meine Gedanken durchgehen. Und ich glaube, dass das größte Kampffeld, darf ich das mal sagen, was wir haben, das ist unsere Gedankenwelt. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber es gibt einen sehr genialen Vers in 2. Korinther 10. Also jeder Tat, die wir tun, geht immer ein Gedanke voraus, immer ein Denken. Und ich glaube, dass es schneller bei uns geht, dass wir Angewohnheiten ändern, als dass wir unser Denken ändern. Also bevor ich mein Denken ändere, meine Beurteilung von Dingen, da brauche ich ziemlich lange. Und Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und die Frage ist, soll ich den Gedanken weiterdenken, den ich gerade denke? Kennt ihr die Geschichte von Luther? Luther hat einmal gesagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unserem Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Du kannst blöde Gedanken nicht verhindern, sage ich mal. Ja. Aber du musst dich dann irgendwann fragen, will ich den Gedanken jetzt weiterdenken oder will ich ihn nicht denken? Und da hat mir schon so oft geholfen, dass ich immer so ich habe leider eine recht lebhafte Fantasie. Ich stelle mir dann immer vor, dass ich wie so ein Buch aufnahme und dann mache ich den Gedanken rein, dann klappe ich das zu und dann ist der Gedanken weg. Ja. Ich will ihn nicht weiterdenken. In jeder Form, sei es Hochmut, sei es Unreinheit, oft begeben wir uns ja in so Fantasiereisen. Ja, wir denken immer, ja, unsere Gedankenwelt, die kann ruhig mal auf Reisen gehen und dann denken wir uns alles das, was eigentlich verboten ist. Und dann frage ich mich, ist das eigentlich gut? Es ist überhaupt nicht gut. Und Gott sagt, sei vorsichtig. Deine Taten sind das Ergebnis dessen, was du denkst. Und deswegen nimm deine Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Und das steckt alles in dem Entsündigungswasser. Wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir wirklich dieses Wasser auf uns anwenden. Dann das Scheren aller Haare und das Waschen der Kleider. Die Kleider sind ja unsere Angewohnheiten, die nach außen gehen. Das, was die Menschen von uns sehen. In Offenbarung steht, unsere Kleider sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Dass wir auch unsere Angewohnheiten überprüfen, unseren Sprachstil, unser Auftreten. Das gehört dazu. Und dann sagt Mose noch einmal in Versen 16 bis 18, wir sind dem Aaron gegeben anstelle der Erstgeborenen. Auf 1. Korinther 6, Vers 19 sind wir schon eingegangen. Ich finde den Vers sehr wichtig für alle, die nicht die ganze Zeit da waren. Möchte ich ihn noch mal vorlesen. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Das ist der Punkt. Damit kommen wir zu der Dienstzeit. Die Dienstzeit der Leviten war, sie sollten von 30 bis 50 dienen und man durfte vorbereiten ab 25. Es ist irgendwie logisch, dass das heute nicht mehr gilt. Und trotzdem müssen wir es natürlich geistlich übertragen. Wenn Gott möchte, dass jemand am Heiligtum zwischen 30 und 50 dient, wie alt bist du, René? Schon über 30? 32. Und du stehst ja voll im Saft, ja? Du bist einfach in deiner maximalen Leistungskurve, die dann irgendwann mit 40 wieder abnimmt. Tut mir leid, aber es kommt dann dazu. Und Gott sagt, ich möchte in der Zeit, wo du maximal leistungsfähig bist, in der Zeit möchte ich gern, dass du mir dienst. Und das möchte ich uns schon gerne nochmal in Erinnerung rufen, dass wir uns fragen, ob wir dazu bereit sind und dass Gott manchmal auch Schlusspunkte setzt. Und da würde ich mal ganz vorsichtig andeuten, dass wenn wir älter werden, dass wir frühzeitig lernen, uns auch zurückzunehmen. Ich glaube, dass wir manchmal denken, wenn wir älter sind und wenn wir Brüder waren in der Gemeinde und wir haben viele Dienste getan, dann denken wir, na ja, irgendwo sind wir schon unersetzlich. Sagen wir natürlich nicht, ja, aber wir verhalten uns so, wir wollen wirklich bis 84 in allen Gremien noch mitmischen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns immer mal fragen, ob man nicht von Zeit zu Zeit auch Dinge abgeben sollte und das frühzeitig abgibt. Denn es gibt Leute, wenn ich jetzt 60 werde, die 30 sind, und ich merke das an einer nächsten Generation, die sehr viel Kraft haben, die im Leben stehen, die vielleicht ganz andere Ziele formulieren, die viel mutiger sind. Je älter man wird, desto vorsichtiger wird man. Und dann beneide ich wieder die jungen Leute, die auch mal in großen Schritten denken und mutige Schritte gehen. Und ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mit 60 einige Arbeiten verantwortlich zu delegieren. Und ich habe da Frieden drüber. Und da waren meine Kinder erschrocken. Sagen, Papa, Mensch, vielleicht wirst du ja doch noch 84. Das kann alles sein. Aber warum soll ich nicht mich mit 60 von einigen Arbeiten trennen und die Verantwortung dafür übergeben, wo es junge Leute gibt, die das sehr gut machen können? Ich kann sie ja immer noch betreuen und ich bin immer noch da, wenn sie was von mir wollen. Aber ich werde nicht an meinem Posten kleben, bis man mich auf den Friedhof trägt. Und das können wir vielleicht auch ein bisschen daraus lernen. Gott sagt, dient mir von 30 bis 50, überschätzt euch nicht. Vor allen Dingen wir Älteren, wenn wir älter werden, überschätzt nicht deine Leistungskraft im Alter, bevor du eine Last wirst für die anderen und die dich dann noch tragen müssen. Da wünsche ich mir echt die Fähigkeit, dass man nicht mich noch darauf aufmerksam machen muss und sagen, Papa, du wackelst so sehr mit dem Kopf, kannst du nicht mal ein bisschen in Reihe nach hinten gehen, sondern dass man das dann selber merkt, wenn es geht. Das andere ist die Vorbereitungszeit ab 25 Jahren. Nehmt bitte junge Geschwister mit in eure Aktivitäten hinein. Ich finde das sehr schön jetzt bei Milli. Der hat den Paul, der ihm so ein bisschen hilft. Ja, es gibt ja so viele Arbeitsbereiche, die kenne ich gar nicht alle bei euch. Aber dass man sich frühzeitig angewöhnt, dass man immer die nächste Generation mitnimmt. Das wäre doch gut, ja, dass wir so ein Coaching haben, so ein Mentoring, dass wir eine gute Beziehung haben zwischen den Generationen. Und dass die Jüngeren auch wissen, dass sie sehr wertgeschätzt werden bei den Älteren und dass man sich freut, wenn die mitkommen, wenn sie einen unterstützen. Und das ist doch interessant, ich meine, das muss man mal lesen in 4. Mose 8, warum da diese Sonderregel steht, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, ja? 4. Mose 8, Vers 23. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dies ist es, was die Leviten betrifft, von 25 Jahren an und darüber soll er eintreten, um die Arbeit zu tun im Dienst des Zeltes der Zusammenkunft. Aber von 50 Jahren an soll er aus der Arbeit des Dienstes austreten und nicht mehr dienen. Er mag seinen Brüdern helfen am Zelt der Zusammenkunft, um der Hut zu warten, aber Dienst soll er nicht tun, so sollst du mit den Leviten tun in ihren Obliegenheiten. Ist doch weise, oder? Also die Alten werden nicht irgendwie in die Ecke gesetzt und gesagt, du darfst nicht mehr machen. Nein, aber du bist nicht für alles verantwortlich. Und du musst lernen im Alter, und das ist ein Zeichen von moralischer Größe, Verantwortung abzugeben, wirklich abzugeben. Und es ist, ich gebe noch nicht ab. Also wir nähern uns langsam dem Zeitpunkt, Kapitel 10, Vers 11, dass das Volk loszieht, nochmal um den groben Rahmen abzustecken. Und bevor jetzt dieses Volk loszieht, feiert es das Passa. Das erste Passa wird in Ägypten gefeiert. Das steht wo? In 2. Mose 12. Das nächste Passa, das zweite Passa, wird hier gefeiert in 4. Mose 9, und zwar zu Beginn der Wüstenreise. Das dritte Passa wird gefeiert in Josua 5, Vers 10, nachdem das Volk durch die Wüste gezogen ist. Und wir finden in der Bibel, das habe ich inzwischen nachgeschaut, nur insgesamt 7-mal ein echtes Feiern des Passas. Ich gebe euch die Stellen. 2. Mose 12, Vers 11, das erste. 4. Mose 9, Vers 4, das zweite. Josua 5, Vers 10, das dritte. 2. Chroniker 30, Vers 15, das vierte. 2. Chroniker 35, Vers 1, das fünfte. Esra 6, Vers 19, das sechste, und Lukas 22, Vers 15, das siebte. Das lässt uns daran denken, wie selten in der Christenheit das Mahl des Herrn gefeiert wird. Ich bedauere das. Dieses Passa sollte jedes Jahr gefeiert werden. Und wenn man einen Zeitraum nimmt von dieser langen Zeit, von 2. Mose Kapitel 12 bis Lukas 22, finden wir in der Bibel nur 7 Berichte, dass das Passa wirklich gefeiert wurde. Und das finde ich traurig. Und wir haben eine Stelle in 1. Korinther 5, Vers 7, da finden wir einen Hinweis, dass das Passa zumindest eine direkte Beziehung hat zum Abendmahl oder zum Mahl des Herrn, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden, darum lasst uns Festfeier halten. Nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Also es gibt diese Verbindung zwischen dem Passafeiern, was damals gemacht wurde. Und wenn wir das übertragen, dass der Herr sich wünscht, dass wir das Abendmahl feiern. Und ich hatte einen ganz seltsamen Gedanken, als ich im Auto saß und hierher gefahren bin. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, also die Brüderbewegung, die geht ja im Wesentlichen auf Darby und Kelly zurück, das waren zwei Engländer. Und der Kelly, der war ein sehr gemäßigter unter den Brüdern, der hat mal eine Bibelstudierwoche gemacht in England und hat dann mit jungen Leuten zusammen die Bibel studiert. Das war also eine Koryphäe. Und weil ihnen das so wertvoll war, haben sie immer, bevor sie angefangen haben, die Bibel zu studieren, vorher zusammen das Mahl des Herrn gefeiert. Und das jeden Morgen. Das ist jetzt in unseren Gemeinden nicht mehr so üblich. Wir feiern das halt jeden Sonntag, aber manchmal denke ich, es war natürlich auch nicht verboten. Ja? Einfach, wenn man so vor Gott steht und sagt, wir wollen dein Wort aufschlagen und wir haben es einfach im Wunsch, das Mahl des Herrn zu feiern. Insgesamt würde ich immer dafür plädieren, doch wenigstens einmal die Woche das Mahl des Herrn zu feiern, dass wir uns daran gewöhnen, weil der Herr Sehnsucht hatte, das zu tun. Das ist so das, was ich aus der Geschichte lerne, wenn ich über das Passa nachdenke und wie wenig das Passa gefeiert wurde und dass Gott sich danach sehnt. Ja?
Was ist mit dem 12-jährigen Jesus in Jerusalem? Da steht geschrieben, dass die dachten, dass jedes Jahr zu Passafest, dass sie nach Jerusalem gehen.
Das ist ein guter Einwurf. Dann machst du meine schöne Zahl 7 kaputt. Nach der Gewohnheit des Festes und die Tage vollendet waren. Das alljährliche Passafest.
Bei mir steht nur seine Eltern.
Ja, ja. Sehr gut, danke. Muss ich mir gleich eine Notiz machen. Ja, ja, also. Danke. Acht ist noch schöner, auf jeden Fall.
Ja, also jedes Jahr, dann müssen wir sein mit acht. Das ja. Steht jedes Jahr.
Ja, ja, sie gingen jedes Jahr dorthin. Daraus könnte man zumindest schließen, dass sie es vielleicht zu der Zeit noch öfter gefeiert haben. Also tatsächlich jedes Jahr. Was aber ein Fakt ist, ist, dass zumindest in der Zeit der Könige wir nur wirklich vereinzelt die Hinweise finden, dass sie es getan haben. Und immer dann, gerade in 2. Chroniker 30 und 35, das waren ja Josia und Hiskia, gerade dann, als besonders gottesfürchtige Könige kamen, dann haben sie sich daran erinnert, dass sie das Passa feiern sollten. Also irgendwo war das Passa ja auch ein Zeichen für eine echte Reformation, die stattgefunden hat in dem Volk. Und wenn man an das Passa zurückdenkt, dann hat Gott ja mit diesem Passa sehr viel verbunden. Er sagt dann später in 2. Mose 12, ich glaube in Vers 26, soll geschehen, eure Kinder zu euch sagen, was soll euch dieser Dienst? So sollt ihr sagen, es ist ein Passa-Opfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, also die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Und das Volk neigte sich und betete an. Also Gott geht davon aus, dass wir es feiern und dass dann plötzlich unsere Kinder kommen. Und dann sagen die Kinder, was macht ihr da eigentlich? Warum feiert ihr immer wieder so ein Fest? Und dann hat man die Gelegenheit, zu seinen Kindern, zu der nächsten Generation zu sagen, das machen wir, weil wir etwas erlebt haben, dass Gott sein Volk befreit und gerettet hat. Und es ist normal, dass eure Kinder in die Gemeinde gehen. Sie erleben vieles in der Gemeinde. Und sie werden euch ab und zu mal fragen, warum macht ihr das eigentlich so? Und es ist doch genial, wenn du deinem Kind dann sagen kannst, pass mal auf, wir machen das, weil es genau so in der Bibel steht. Wir machen das, weil Gott gesagt hat, wir sollen dieses Mahl des Herrn feiern, bis er kommt. Und wir haben bei uns in der Gemeinde einen großen Schriftzug an der Wand, da steht drauf, Punkt, 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 bis er kommt. Und wenn dann die Entrückung stattgefunden hat und die Leute müssen hinterher die Räume und die Häuser aufräumen bei uns, dann kommen die da rein, dann können sie lesen, ach so, die machen das nur so lange, bis er kommt. Und die sind jetzt weg. Und wir erinnern uns daran, wenn wir da sitzen, wir machen das so lange, bis er kommt. Das ist die einzige Einschränkung. Wir dürfen das machen. Dazu möchte ich euch sehr herzlich motivieren und einladen. Die Kinder sollten es tun, die Kinder Israel, sie sollten es feiern. Und dann merkt man auch, dass Gott plötzlich eine Sonderregelung einführt. Und die finde ich sehr interessant. Und diese Sonderregelung steht in den Versen 6 bis 14. Es kann sein, dass du am 12. des ersten Monats gerade unrein warst. Nee, wann wurde das Passah gefeiert? Am 1. Im zweiten Jahr am 1. des Monats. Nein, nochmal, im zweiten Jahr im Auszug, im ersten Monat. Die Kinder sollen zur bestimmten Zeit am 14. Tag in diesem Monat zwischen den zwei Abenden sollt ihr feiern. Genau, also am 14. des ersten Monats, am zweiten Jahr, sollten sie das Passah feiern. Jetzt war jemand unrein. Und da macht Gott sich Gedanken. Und das Schöne ist, dass vielleicht können wir das mal lesen, und es waren Männer da, die unrein waren wegen der Leiche eines Menschen und an jedem Tag das Passah nicht feiern konnten. Und sie traten an jedem Tag vor Mose und vor Aaron. Und diese Männer sprachen zu ihm, wir sind unrein wegen der Leiche eines Menschen. Warum sollen wir verkürzt werden, dass wir die Opfergabe des Herrn nicht zur bestimmten Zeit in der Mitte der Kinder Israel darbringen? Und Mose sprach zu ihnen, bleibet stehen und ich will hören, was der Herr eurethalben gebieten wird. Das ist doch genial, oder? Das stand nicht im Gesetz. Und Mose wusste nicht, was er machen sollte. Hat ein Problem. Dann kommt jemand in der Gemeinde, er sagt, du, Passah, wir sind unrein. Und das finden wir ungerecht. Wir würden gerne das Passah feiern. Und dann sagt Mose, bleibt mal stehen. Ich gehe mal zu Gott und ich frage ihn mal. Und wisst ihr was? Das finde ich so genial. Ich wünsche mir so sehr, wenn wir mal in der Gemeinde ein Problem haben, wo wir in der Bibel keine eindeutige Anweisung finden, dass wir die Fähigkeit entwickeln, dass wir sagen, wir gehen mal zu Gott. Also wir fragen mal Gott, was wir tun sollen. Glaubt ihr, dass das geht? Also ich glaube, dass das geht. Und dass wir das viel zu wenig machen. Dass wir einfach vielleicht als Bruderschaft oder als ganze Gemeinde, dass wir sagen, wir laden mal ein zu einer Gebetsstunde, früh ist 5:30, bevor wir auf Arbeit gehen, wir treffen uns mal in der Gemeinde und wir rufen mal zu Gott und wir finden etwas schwierig und wir wollen ihn mal fragen, was wir tun sollen. Und glaubt ihr nicht, dass Gott eine Antwort gibt? Als dass wir irgendwo in einem Katalog nachgucken oder irgendwelche zentralen Fragen, was wir machen sollen. Also Mose ist überhaupt nicht verlegen, der sagt nicht, oh, da kann ich nichts zu sagen, sondern sagt, bleibt stehen und ich gehe zu Gott. Und dann werden wir ihn fragen. Und das finde ich so grandios, dass es das immer noch gibt. Also ich kann das immer noch heute machen. Ich habe ein Problem in der Gemeinde und ich frage Gott und ich frage ihn, Herr, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Also wir hatten mal eine Frage, da kam ein Mann zu uns in die Gemeinde. Und er vertrat die Lehre der Allversöhnung. Das fanden wir sehr schwierig, aber wir kannten uns nicht so gut damit aus. Dann haben wir zweimal mit ihm gesprochen und wir haben gesagt, ehe wir keinen Frieden haben als Gemeinde und auch keine Sicherheit haben als Gemeinde, wollen wir mit dir nicht zusammen das Mahl des Herrn feiern. Weil wir denken, dass diese Lehre wirklich den Herrn verunehrt und auch sein Werk verunehrt. Aber wir wollten ihm auch nicht Unrecht tun, aber wir waren echt, haben ein paar Bücher gelesen, wir kriegten auch keine Klarheit. Und da haben wir gesagt, lass uns mal dafür beten. Wir waren damals vier Brüder, da haben wir uns immer wieder getroffen, frühs gebetet, abends gebetet. Und das die ganze Woche lang. Und dann haben wir uns am Sonnabendabend getroffen. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt morgen irgendeine Entscheidung treffen. Wir müssen dem Mann sagen, was wir denken, was richtig ist. Und als wir am Sonnabendabend zusammenkamen, dann merkten wir, wie Gott uns alle vier zusammen eine gemeinsame Überzeugung geschenkt hat. Und dann hatten wir einen echten Frieden darüber. wie das jetzt ausgegangen ist, also wir haben ihn dann nicht aufgenommen in der Gemeinde. Das hatte auch seine Ursache darin, dass er aktiv diese Lehre brachte und auch nicht bereit war, überhaupt mal darüber nachzudenken oder zu sagen, okay, ich bin da selbst unsicher, ich weiß auch nicht, es kann vielleicht auch anders sein. Also ich würde manchem zugestehen, dass er aus irgendeinem Grund so denkt und man den vielleicht noch korrigieren kann, aber er war ein echter Kolporteur dieser Lehre. Und dann haben wir gesagt, nein, das können wir nicht machen, es ist eine falsche Lehre. Die ist nicht nach der Schrift. Ja, so war das. Und wir waren sehr froh. Also wir hätten auch nicht gewusst, wo sollen wir anrufen. Wir sind nicht irgendwie in einem großen Gemeindeverband. Und ich finde auch, eine Gemeinde muss lernen, irgendwie eigene Verantwortung zu tragen und auch direkt zum Herrn zu gehen. Sagen, Herr, was sollen wir tun? Gib uns doch bitte eine Antwort. Schenk uns eine gemeinsame Überzeugung. Aber das ist natürlich anstrengend. Ja? Das ist immer so ein Ringen um die Wahrheit. Einfacher ist es, irgendwo im Katalog nachzugucken oder irgendeinen Chef anzurufen. Und da sagt uns dann, so musst du das machen und fertig ist der Lack. Aber mal zu sagen, Herr, das finden wir echt schwierig. Wie sollen wir das jetzt machen? Ja, und dann gibt es eine Sonderregelung und das ist auch wieder so ein Zeichen, dass Gott so gnädig ist. Dann sagt er, 4 Wochen später, dann haben die Zeit, sich zu reinigen. Sie waren ja 7 Tage verunreinigt wegen einer Leiche. Am 14. des 2. Monats dürfen sie feiern. Und das Interessante ist doch, dass Gott sagt, ich möchte auf jeden Fall, dass diese Männer feiern. Aber sagt Gott bei der Gelegenheit, Mose, bleib mal stehen. Ich sage dir gleich noch was. Es kann auch folgenden Fall geben, dass am 14. des 1. Monats Leute bei euch in Israel sind, die nicht verunreinigt sind wegen einer Gemeinde, aber die gar nicht das Passa feiern wollen. Und weißt du, was du mit denen machen musst, Viktor? Die musst du steinigen. Oh. Kann es sein, dass es gar nicht unser Problem ist, wer jetzt mit uns das Abendmahl feiern darf, sondern dass es so viele Leute gibt, denen das total egal ist und die einfach Sonntag eine Stunde länger schlafen? Also ihr müsst jetzt nicht alle Steine sammeln, ja? Aber ist es nicht irgendwie, dass Gott sagt, ich finde das viel, viel schlimmer, wenn du nicht kommst? Also für die, die sich verunreinigt haben wegen einer Leiche, da finden wir schon eine Lösung. Da machen wir 4 Wochen später einen Sonderpasser. Das kriegen wir alles hin. Aber sagt Gott zu Mose, wo du gerade mal da bist, ich habe noch eine Botschaft für dich. Wie viele Leute sind eigentlich bei euch in der Gemeinde, denen das völlig egal ist? Die sagen, nee, also Mahl des Herrn ist anstrengend und die Kinder wollen eh nicht so früh aufstehen und eine Predigt reicht oder ihr habt ja 3 Predigten oder 5 oder alles so viel. Und ja, hallo, sagt Gott, du hast keine Zeit, das ist dir nichts wert, wenn ich dich einlade an meinen Tisch, dass du zu mir kommst und wir dieses Gedächtnis mal feiern. Sagt Gott im Alten Testament, da habe ich kein Verständnis für. Ja, sagt er, dann ist es besser, du steinigst die. Das finde ich schon brachial, oder? Wir erleben das bei uns in der Gemeinde, dass Leute aus irgendwelchen Gründen nicht das Abendmahl feiern. Und dann gehe ich schon manchmal hin und sage, du, hast du eigentlich im Moment Sünde im Leben oder warum möchtest du das Mahl nicht feiern? Ich sage, mach uns nicht so einen Stress, wir müssten dich eigentlich steinigen. Und dann sagt er, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich sage, komm, lass dich einladen. Wenn dich nichts trennt von Gott, dann feier doch das Mahl des Herrn. Du wirst eingeladen. Ja. 4. Mose 9, das Passa. Das Passa im 2. Monat. Und ich finde, Mose zeigt auch wahre Größe. Vielleicht darf ich mal einen Abschnitt vorlesen aus einem Kommentar, den wir in Kürze veröffentlichen werden. Den habe ich leider nicht mehr geschafft, für euch fertig zu machen. Mose tut nicht so, als ob er die Antwort auf ihre Frage parat habe. Es zeigt wahre Größe zu sagen, dass er damit zu Gott gehen will, im Vertrauen darauf eine Antwort zu erhalten. Mose naht im Namen der Männer zu Gott, um ihn zu fragen und legt ihren Fall dem Herrn vor. Der Herr gibt Antwort. Und das erleben wir oft im 4. Buch Mose. Frage ihn und er sagt, was zu tun ist. Gott sorgt in jedem Umstand vor, wo das Volk nicht weiß, was es tun soll. Gott behält stets seine Heiligkeit. Unreinheit macht unwürdig, aber er zeigt auch eine Lösung. Wie oft ist Mose zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, was machen wir denn jetzt? Dein Volk murrt schon wieder. Sie sündigen gegen dich. Was soll ich denn jetzt machen? Und ich finde, das ist nie eine Schwäche, wenn wir mal als Brüder, die irgendwo Verantwortung tragen, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, dass wir dann der Gemeinde sagen, also ich weiß es auch nicht, aber lass uns doch zu Gott gehen. Und dann auch mal die Last auf die ganze Gemeinde tragen. Ich möchte, dass du dir auch einen Kopf machst, René. Und nicht nur ich. Wir gehen gemeinsam zu Gott. Du gehörst zur Gemeinde. Da stehen wir alle beide vor Gott. Und da muss Gott uns beiden eine Überzeugung schenken, was wir sollen. Wir haben doch keinen Chef in der Gemeinde, oder? Das finde ich schon, es ist ja auch ein Privileg. Es ist ja nicht nur, dass wir Angst haben müssen davor. Es ist ein Privileg, dass wir gemeinsam vor Gott treten und sagen, Gott, gib uns bitte eine Antwort. So, und dann kommen wir, und das schaffen wir jetzt doch nicht mehr, zu der Wolkensäule und zu den silbernen Trompeten, bevor es losgeht. Aber ich glaube, wir schaffen es doch noch. Und zwar in 4. Mose 9, Vers 15, da steht etwas von der Feuersäule und von der Wolkensäule. Und diese beiden Säulen sind noch einmal ein Zeichen dafür, dass dieses Volk eine Identität hat. Und diese Identität ist Gott selbst. Und er war von Weitem zu sehen. Wir haben das Bild gehabt von dem Lager des Volkes Israel, wie es gelagert hat. Und das war praktisch ein horizontales Bild. Aber in der Vertikale gab es eine große Säule. Und diese große Säule konnte jeder von dem Volk sehen. Was denkt ihr eigentlich, wie viele Leute das waren? Wenn es 603.550 Männer waren. Habt ihr euch Gedanken gemacht, Sascha? Oder wie soll ich dich nennen, Alexander? Oder? Du hörst auf beides nicht. Wie viel? 3 Millionen, ja, denke ich auch. Also wenn man nochmal so viele Frauen nimmt, wären wir bei 1,2 Millionen. Gut, bei 3 Millionen gehst du von ziemlich wenig Kindern aus. Ja, also 2 bis 3 Millionen auf jeden Fall, ja. Und die mussten ja alle einen Befehl bekommen, wenn es losgeht. Und was hat sich Gott wieder ein geniales Mittel ausgedacht, dass natürlich jeder aus dem Volk diese Säule sehen konnte, ja? Und wenn diese Säule einfach nach oben ging, dann haben die alle ihren Kram zusammengepackt. Da musste nicht jeder da durch das Lager rennen und gucken. Aber was musstest du machen, Sascha? Du musstest natürlich zur Säule gucken. Und wenn du natürlich den ganzen Abend vor dem Computer gehangen hast, dann hast du keine Säule gesehen, ja? Und dann konntest du auch nicht sehen, wann es losgeht oder wann du dich hinsetzen musst. Und deswegen ist es so gut, dass wir irgendwie so einen Blickkontakt haben. Ja, Psalm 34, Vers 8, was steht da? Mein Auge auf dich richten, will ich dir raten. Und manchmal versucht meine Frau, ihre Kinder mit den Augen zu dirigieren. Das hinterlässt schon mal leichte Brandflecken im Pullover. Also wenn die Kinder nicht gleich gucken, ja. Und natürlich haben meine Kinder ein Mittel gefunden, dem zu entgehen. Sie gucken einfach nicht hin. Und dann kann die Mutter mit den Augen rollen, wie sie will, da tut sich überhaupt nichts. Ja? Manchmal denke ich, wir sind genauso. Ja? Gott möchte uns mit seinen Augen leiten und wir gucken eben nicht hin. Ja? Ach Gott, jetzt nicht. Doch, du musst ab und zu mal zur Wolke gucken. Du musst schauen, was soll ich eigentlich tun? Wie soll ich mich entscheiden? Wie will Gott mich führen? Und er hat eine Technik sich ausgedacht, wie das am Tag funktioniert und wie das in der Nacht funktioniert. Und am Ende heißt es in Vers 23, nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich, nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf, sie warteten der Hut des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Es ist eigentlich so einfach. Gott führt sein Volk direkt. Es gibt keine zwischengeschaltete Institution. Gott leitet jede Ortsgemeinde. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch mal mit Gemeinden verbunden sind, uns mit ihnen verbunden fühlen, aber die Autorität in eurer Gemeinde ist der Herr. Es ist Christus. Er ist eure Wolkensäule, er ist eure Feuersäule, er muss euch führen. Und auf ihn müsst ihr schauen. Und dann gibt es eine zweite Sache, und das sind die silbernen Trompeten. Die finden wir in 4. Mose 10. Die wurden hauptsächlich zu zwei Zwecken benutzt. Der eine Zweck war, die Versammlung zusammenzurufen. Und der zweite Zweck war, wenn das Lager aufbrechen musste. Und daran sieht man auch mal, wie intensiv Gott über diese praktischen Abläufe nachgedacht hat. Also wenn das Lager aufbrechen musste, ging die Säule hoch Und die Trompeten gingen noch los. Also wir haben doch noch eine Chance. Ja? Wenn die Trompeten angingen, dann musste man wenigstens aus dem Zelt raus und mal zur Säule gucken, ob sich da irgendwas tut. Und dann konnte man diesem Befehl Gottes folgen. Diese Trompeten, sie wurden von den Priestern geblasen, nicht von den Leviten. Das waren Leute, die waren gewohnt, mit Gott Gemeinschaft zu haben im Heiligtum. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wenn wir in der Gemeinde einen Ton von uns geben, wenn wir in silberne Trompeten blasen, dass wir das so tun müssen, dass die Gemeinde uns verstehen kann und dass sie auch wissen, wer gemeint ist. In Vers 7 steht, aber um die Versammlung zu versammeln, sollt ihr hineinstoßen und nicht Lärm blasen. Die Söhne Aarons, die Priester, sollen in die Trompete stoßen. Sie sollen euch zu einer ewigen Satzung sein bei euren Geschlechtern. Und wenn ihr in eurem Land in den Streit zieht, wieder den Bedränger, der euch bedrängt, so sollt ihr mit den Trompeten Lärm blasen. Und es wird euer gedacht werden vor dem Herrn, eurem Gott. Und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden. Und an euren Freudentagen und an euren Festen und an euren Neumonden, da sollt ihr in die Trompeten stoßen bei euren Brandopfern, bei euren Friedensopfern. Sie sollen euch zum Gedächtnis sein vor eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Also es waren sehr unterschiedliche Funktionen, wann diese Trompeten geblasen werden sollten. Zum Kampf, um das Volk Gottes zusammenzurufen. Und dann auch, wenn man ein Freudenfest feierte, dann sollte man in die Trompete stoßen. Man sollte einfach seiner Freude Ausdruck geben. Und das finde ich so schön, dass Gott dieses Mittel zu unterschiedlichen Zwecken benutzt. Es ist die Frage, wovon sind die Trompeten ein Bild? Also viele denken, zwei silberne Trompeten, damit könnte die Bibel gemeint sein, ja, Altes, Neues Testament. Es gibt im Neuen Testament leider keine Auflösung, was diese beiden silbernen Trompeten gebrauchen, aber ich finde, der Gedanke liegt sehr nahe, dass das einfach das Wort Gottes ist. Denn es gibt doch kaum etwas in unserem geistlichen Leben, was wir zu ganz unterschiedlichen Zeiten gebrauchen können. Wenn du traurig bist, wenn du Kampf hast, dann schöpfst du deine Kraft aus der Bibel. Und wenn du Freude hast, wenn du ein Freudenfest feierst, dann nimmst du deine Bibel und stößt in die Posaune und lässt einfach mal einen lauten Ton von dir hören, dass du Freude hast und diese Freude mit Gott teilst. Und diese Trompeten, die waren aus Silber, wieder das Bild der Erlösung. Wenn man in eine, und damit möchte ich schließen, wenn man in Vers 10, Vers 4, Kapitel 10, Vers 4, wenn man in eine Trompete stößt, so sollen die Fürsten sich zu dir versammeln, die Häupter der Tausende Israels. Wir brauchen Brüder, die irgendwie ein feines Gespür haben und die ein gutes Gehör haben. Normalerweise brauchst du zwei Trompeten, aber da sagt Gott, ich möchte nicht jedes Mal schreien. Ich möchte, wenn ich normal rede, dass du einfach sofort hörst. Und das erwarte ich eigentlich von einem Fürsten des Volkes. Ich glaube schon, dass wir Leute brauchen, die in der Nähe Gottes sich aufhalten, die auf seine Stimme hören und die dann auch wirklich in seinem Sinn das Volk führen und leiten können. Und das wünsche ich uns, dass wir solche Leute sind, die vielleicht bei der ersten Trompete schon hinhören und nicht so stutzig sind und so taub sind. Und dass Gott uns immer noch durchschütteln muss, bis wir mal munter werden und merken, Mensch, Gott will eigentlich zu uns reden. Dazu gibt uns Gott diese Trompeten. Und damit sind wir bei Kapitel 10, Vers 10, einem ganz wichtigen Punkt in der Geschichte des Volkes Israel. Jetzt ist wirklich alles gesagt. Das Volk ist gezählt, das Volk ist gereinigt, alle Gegenstände der Stiftshütte sind eingeweiht, die Leviten sind gereinigt, sie haben das Passa gefeiert, sie bekommen die Wolken und die Feuersäule, sie bekommen ihre Trompeten und jetzt ist für alles gesorgt. Gott hat über alles nachgedacht und dann sagt er, jetzt könnt ihr losziehen. Und das machen wir dann morgen.